Herzlich willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erklären euch alle 2 Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft. Was hast du für diesmal vorbereitet?
Ja, heute ist ja die Episode 13.
Oha.
Und 13 ist meine Lieblingszahl. Meine Glückszahl. Ja, ich habe den 13. Geburtstag.
Achso. Ja, ups.
Und ich habe mir halt gedacht, was taugt mir, was gefällt mir für ein Thema. Und dann haben wir gedacht, eigentlich Biodiversität, dann bin ich drauf gekommen, das haben wir ja schon gemacht, so Biodiversität und Klimawandel und warum muss man das schützen und was heißt Biodiversität und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich interessieren mich sehr die Säugetiere.
Mhm.
Und deswegen habe ich heute 2 Säugetiere mitgenommen, sozusagen. ich werde euch heute 2 Säugetiere vorstellen, die im Garten vorkommen. Und da vielleicht dann auch ein bisschen daraus ableiten, was man dann im Garten tun kann für diese Säugetiere. Dieses Thema Biodiversität und Klimawandel haben wir in Episode 7 angesprochen, falls wer nachhören möchte. Da habe ich auch erläutert, dass es um 3 Ebenen geht: genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt der Lebensräume. Und in Episode 6 haben wir auch schon erklärt, wie man Arten im Garten fördern und schützen kann. Also meine Lieblingstiergruppe sind die Säugetiere.
Davon wird jetzt wahrscheinlich ausgenommen die Kotzen vom Nachbarn, die im Garten kacken.
Ja, schon ungefähr. Ja. Und als erstes, glaubst du, was haben wir als erstes für ein Tier? Logischerweise.
Ein Kaninchen.
Na.
Weiß ich nicht, was?
Ja, den Igel natürlich.
Also. Jetzt denken können, hoppala.
Also, den Igel gibt es nur in Europa, Afrika und Asien. In Österreich gibt es den Braunbrustigel vorwiegend. In Osteuropa und in Westasien gibt es dann auch noch vermehrt oder ist den nördlichen Weißbrustigel, beziehungsweise ist dort der was überwiegend vorkommt. Ja, ich glaube, jeder weiß, wie ein Igel ausschaut, deswegen werde ich jetzt nicht erklären, wie ein Igel ausschaut. ein Igel hat stark schwankendes Körpergewicht, der macht einen Winterschlaf und er hat 1500 Gramm ungefähr vorm Winterschlaf. Was glaubst du da nachher ungefähr? Wie viel wiegt der Igel noch im Winterschlaf? 1500 Gramm.
Das Räube. Vielleicht.
Also das waren dann so 750 Gramm?
Ja.
Also das geht sogar bis 350 Gramm runter. Ja, genau.
Es ist aber schön, aber.
Dafür schlaft er halt den ganzen Winter.
Ja.
Ein Igel hat 5000 bis 7500 Stacheln. Ein Stachel wird so 12 bis 18 Monate alt. Und fällt er aus.
Süß.
Bei Igel gibt es sehr häufig Albinos, häufiger als bei anderen Tieren. Die Vermutung ist, dass das damit zusammenhängt, dass die halt nachtaktiv sind und deswegen der Sehsinn eh nicht so ausschlaggebend ist. Und bei Albinos ist ja oft das Problem, dass sie zum einen sehr auffällig sind, weil sie halt weiß sind und zum anderen, weil sie halt schlecht sehen. Und weil eben bei Igel der Sehsinn eh nicht so wichtig ist und weil sie eben in der Nacht unterwegs sind, ist das offenbar nicht so tragisch, wenn es Albinos gibt. Sie haben generell einen geringeren Feinddruck, weil sie durch ihre Stacheln eh sehr gut geschützt sind. Igel sind Sohlengänger. Was du das heißt, kannst du dir das vorstellen, was Sohlengänger hast?
Das kann ich schuchen.
Also ich kann da sagen, dass Katzen und Hunde zum Beispiel Zehengänger sind.
Weil die nur so vorne auf der Tatze aufkämmern quasi. Also, weil die, also...
Ja, genau.
Also Igel kämen mit dem ganzen Fuß am Boden auf und Katzen zum Beispiel, wenn man nur so...
Nur mit den Fingern.
So. Ja.
Genau. Also mit Zehen in dem Fall. Und Huftiere, zum Beispiel Pferde oder Kühe und so, sind Spitzengänger. Die gehen nur mit der Zehenspitze sozusagen. Mhm. Also das sind so Primaballons.
Tänzeln herum.
Und eben Igel sind Sohlengänger, das heißt, wie du schon gesagt hast, sie gehen mit der ganzen Fußsohle, wie wir Menschen. Igel sehen eben schlecht, es gibt auch blinde Tiere, die erfolgreich Junge aufziehen, weil eben offenbar der Sehsinn bei Igeln nicht so relevant ist. Sie haben dafür einen sehr guten Geruchs- und Gehörsinn, aber sie sind sehr laute Tiere. Also, eben weil sie so gut geschützt sind durch ihre Stacheln, ist es nicht so tragisch, wenn sie viel Lärm machen, und das machen sie auch. Man hört sie im Dunkeln oft schon von Weitem, durch Rascheln, weil sie durch Laub gehen. Sie schnaufen auch recht laut, sie niesen auch recht laut und schmatzen. und Knacken und auch die Paarungsgeräusche sind sehr laut. Das sind so Schnarch- und Sägegeräusche. Und offenbar ist es eben auch ein Zeichen, dass sie nicht so viele Feinde haben. Was sind jetzt die Fressfeinde von Igeln? Hast du die?
Ich glaube jetzt keine Vögel oder so, weil die nehmen, also die Vögel greifen die ja so und das tanzt sie dann nicht wegen den Stacheln wahrscheinlich.
Es gibt einen oder? Vogel, der sehr großer Fressfeind ist von Igeln, das ist der Uhu.
Ah.
Der isst keine Igel.
Ah, okay.
Und der Steinadler isst auch Igel. Also diese großen, die haben, was du überlegst, was die für raue,
ja.
Wie heißt denn das, Klauen?
Robust. Das könnte nur sein. Ja, Hunde sicher nicht. Na, weiß ich nicht, ob jetzt eine Katze unbedingt gefährlich für einen Igel werden kann.
Ja. Also aber es sind eher so Marder, Füchse, eben Steinadler und Uhu. Und wer noch ganz speziell ist, ist der Dachs, weil der kann, ist einer von den wenigen Tieren, die diesen, wenn die Igel so zusammenrollen, der kann das mit seiner Schnauze so aufmachen. Also der kann das offenbar sehr gut Igel fressen.
Ja, okay.
Igel werden aber auch sehr bedroht durch den Straßenverkehr. Also ich habe leider eine Zahl für Deutschland. In Deutschland werden pro Jahr ca. 500.000 Igel im Straßenverkehr getötet. Das weist auf den hohen Bestand auch hin. Also es gibt offenbar sehr viele Igel. Aber gerade im Straßenverkehr ist halt das, dass der Igel, wenn er Panik hat, sich zusammenrollt und einfach da liegen bleibt, einfach ein Problem, weil das Auto, dem ist das ja wurscht, aber Stacheln hat es natürlich nicht. Genau. Also was ihm sonst eigentlich viel hilft, dem Igel in seiner Abwehr gegenüber Feinde, ist halt im Straßenverkehr tödlich. Igel brauchen einen abwechslungsreichen Lebensraum. Also sie leben da zum Beispiel in Hecken, Gebüsch, also brauchen auch Bodendecker, das heißt Pflanzen, die halt einfach so den Boden bedecken. Weideland, sie mögen auch gern Totholz, weil da auch sehr viele Insekten wohnen, die sie ja gern fressen. Und Insektenlarven. So Waldränder findet man es auch manchmal. Oder Feldübergänge, also so halt, wo so, das sind diese Streifen, die zwischen zwei Felder sind, da ist ja oft immer so eine grüne Zone. Sie kommen nicht in Nadelwäldern oder in Mooren vor, aber gerne auch in Gärten, eben, deswegen haben wir es ja, stellen wir es ja auch jetzt hier vor, in Parks, auf Friedhöfen oder in Randzonen von Städten und Dörfern. Sie fressen gerne, was gab es, was sie fressen?
Insekten, Würmer.
Genau, Insekten, Insektenlarven, Tausendfüßer, Regenwürmer. Was sie nicht so gern fressen, sind Nacktschnecken, das ist 1-5% der Nahrung. Also sie fressen es schon, aber es wird ja oft so gesagt, eben Igel sind gut gegen Nacktschnecken. Stimmt schon in gewissem Ausmaß, wenn sie nichts anderes finden. Aber ja, sie fressen viele andere Dinge. Sie fressen auch Mäuse, vor allem so kleine Nest, also wenn sie in einem Nest sind. Die Igel wären niemals so schnell, dass sie wirklich Mäuse fangen könnten oder jagen könnten. Sie fressen aber eben auch Aas, also wenn es eine Maus tot ist, dann würden sie es auch fressen. Maulwürfe fressen es auch, eben da auch wieder die jungen, blinden Tiere. Vogeleier fressen es auch manchmal und Küken und teilweise auch Fallobst. Da kennt man das Bild mit dem Apfel, der am Igel oben biegt, also auf die Stacheln aufgespießt ist. Aber also das ist zum einen ist das Bild nicht so richtig, weil die sie dann sicher nicht die Nahrung auf ihre Stacheln drauf und dann mitnehmen. Das ist eher zufällig, dass das passiert, wann es wirklich passiert.
Aber der Apfel wird, wenn er aufgefällt, durch den Igel erschlagen.
Wahrscheinlich
der reagiert Baum doch nicht so schnell, dass der dann so die Stacheln aufstellen.
Genau, also die sind offenbar nicht so sehr damit beschäftigt, andere Sachen, die sie verfangen, in die Stacheln wieder rauszubekommen.
Mhm.
Also das lassen sie einfach, weil es ihnen egal ist. Sie fressen das Fallobst, aber wahrscheinlich eher weniger wegen dem Obst, sondern weil halt da Insekten drinnen sind und sie fressen halt gerne dann die Insektenlarven. Ja, ein weiterer Nahrungsmythos ist, dass Igel gerne Milch fressen oder halt trinken und wenn man den Igel findet, dass man Milch hinstellen soll, das ist aber kein geeignetes Nahrungsmittel für Igel. Igel sind echte Winterschläfer, da haben wir ja schon vorhin angesprochen, dass sie so viel Gewicht verlieren über den Winter. Die Körpertemperatur ist normalerweise bei 36 Grad von einem Igel. Was glaubst du, auf wie viel sinkt die Körpertemperatur von einem Igel ab im Winter?
Was, 36 Grad? Also das Herz schlägt ja wesentlich langsamer.
Mhm.
Weiß nicht, so bei 25 oder so? Absolut keine Ahnung.
Nein, es ist wirklich 1 bis 8 Grad die Körpertemperatur.
Ja. Was?
Ja, ich habe mich auch gewundert, aber es ist wirklich so. Also die Körpertemperatur von einem Igel sinkt auf 1 bis 8 Grad im Winter und das sind im echt Winterschläfer. Es gibt ja dann die Winterruhe halten.
Mhm.
Aber die sind wirklich, also die Wochen nichts im Winter. Und die Atemfrequenz ist bei 1 bis 2 Mal pro Minute. Und die Herzfrequenz, der Herzrhythmus ist bei 5 Schlägen pro Minute. Also so, so weit fahren sie anderen Organismus herunter. Die größte Gefahr, die Igel als Art haben, ist, dass es eine geringe genetische Vielfalt lokal immer nur gibt, weil eben durch das, dass so viele Straßen sind, die wirklich eine Barriere für die Igel sind, kommt es zu so Inseln, mehr oder weniger. Es kommt wirklich so vorstellen wie so Inseln, die getrennt sind von anderen Inseln durch Straßen und so.
Mhm.
Und auf diesen Inseln leben halt nur ein paar Igel und deswegen kommt es dann halt zu Inzucht und zu einer geringen genetischen Vielfalt in dieser einen Population, die in dieser Insel eben wohnt. Also es ist zum Beispiel so, dass am Rande einer Stadt oder von einem Dorf nur häufig Igel vorkommen. Aber eben durch die Straßen gibt es keinen genetischen Austausch mit anderen Populationen. Und das ist eben eine von den größten Gefahren, die die Igel haben. Es gibt eigentlich noch sehr viel, aber sie verarmen zunehmend genetisch. Das ist einmal das eine Säugetier. Das zweite Säugetier, das ich mitgenommen habe, ist das Eichhörnchen.
Mhm.
In Europa gibt es das eurasische Eichhörnchen, das hier heimisch ist. Es gibt einen Haufen regionale Bezeichnungen für Eichhörnchen, zum Beispiel Eichkätzchen, Eichkatzerl, Eichkater. Das ist dann relativ logisch irgendwie noch.
Ach, Katze.
Und dann gibt es noch weitere Bezeichnungen aus der jeweiligen Mundart. Zum Beispiel Eicherli in der Schweiz oder Eichhase in Österreich oder Baumfuchs. Also in Hessen ist das scheinbar irgendwie ein Wort für Eichhörnchen. Konradchen in Nassau. Eichhalm in Württemberg oder im Niederdeutsch Katheker, also Katzeicher oder so irgendwie. Und Ekenape, das heißt quasi Eichenaffe. Also das würde mich schon interessieren, ob es in eurer Mundart irgendwie besondere Bezeichnungen gibt. Vielleicht kann ich das kennt, sonst gerne auf Facebook oder Instagram schreiben, wie ihr in eurer Mundart zum Eichhörnchen oder Eichkätzchen sagt. Oachkatzl in Österreichisch.
Oachkatzl.
Ja, der Schwanz des Eichhörnchens dient beim Klettern als Balancierhilfe und beim Springen als Steuerruder. Beim Laufen ist der Schwanz immer in der Luft. Die Eichhörnchen sind auch Sohlengänger. Haben wir schon geklärt, was das heißt. Die Eichhörnchen haben sehr lange Nägel, das ist wichtig fürs Klettern. Die Farben, die Eichhörnchen haben können, das eurasische Eichhörnchen ist hellrot bis braunschwarz. Die Bauchseite ist immer sauber abgetrennt und ist weiß oder cremefarben. Also das ist jetzt nicht der Übergang, sondern das ist immer ganz klar der Bauch, die Bauchfarbe. Im Winter wird die Fellfarbe dunkler, da kommen dann auch Grautöne vor. Und auch die Fußsohlen, die sind eigentlich nackt, aber im Winter sind auch die Fußsohlen behaart. Das eurasische Eichhörnchen kommt von Irland bis Korea und teilweise auch in Japan vor. Sie leben vorwiegend im Nadelwald. In Europa sind sie auch in Laub- und Mischwäldern vorkommend. Und hier in Europa auch in Parks und in Gärten sehr gerne unterwegs. Die sind tagaktiv, sie klettern gerne und viel und so immer so stoßweise. Also das ist sogar nicht so eine flüssige Bewegung, sondern eben so tschung, tschung, tschung. Also das ist so ganz eine witzige Bewegungsart. Mhm. Und sind schnell und präzise beim Klettern und bei der Bewegung. Sie können, wenn sie zum Baum zu Baum springen, 4 bis 5 Meter überwinden sogar. Am Boden sind sie aber recht langsam. Also sie klettern wirklich sehr gut, also auch Marder und so klettern eher bis schlechter als Eichhörnchen. Eichhörnchen können auch bei einer bisschen rauen Hauswand entlang klettern auf der Wand. Sie klettern auch kopfüber und so, also das ist kein Problem. Aber eben am Boden sind sie recht langsam. Eichhörnchen bauen Nester, die nennt man Kobel. Sie bauen immer so 2 bis 8 Nester in ihrem Revier sozusagen und nutzen die abwechselnd. Sie haben auch einen Schlafkobel für die Nacht und also sie haben Schlafkobel für die Nacht und Schattenkobel für Ruhephasen untertags. Die Nester werden in Astgabeln halt dort errichtet oder an Basis von Ästen. Sie nutzen auch Spechthöhlen und Vogelnester. Als Basis jetzt also Vogelnester, die müssen dann immer nur ein bisschen umgestaltet werden, weil die Eichhörnchen immer von unten in ein Nest reingehen und nicht von oben wie die Vögel. Wie die meisten Vögel. Eichhörnchen ist ganzjährig aktiv, also die machen keinen echten Winterschlaf wie der Igel. In strengen Winden halten sie aber Winterruhe. Und in warmen Sommern halten sie auch ausgiebig Mittagsschlaf. Also da sind sie in der Früh und am Abend aktiv, aber in der Mittagszeit sind sie dann in einem Kobel unterwegs, schlafend nicht unterwegs. Sie sind Einzelgänger während der Fortpflanzungszeit natürlich dann aber auch in Gesellschaft. Was fressen Eichhörnchen, glaubst
du? Nüsse.
Ja, Nüsse. Also die Eichhörnchen fressen. Das sind alles Fresser. Sie fressen gerne Beeren, Nüsse, Früchte, Samen, Knospen, Rinde, Baumsaft, Blüten, Flechten, Körner, Pilze, Obst, wirbellose Tiere wie Würmer, aber auch Vogeleier, Jungvögel, Insekten, Insektenlarven und Schnecken. Das Futter wird immer von den Vorderpfoten gehalten. Das kennt man, wenn man so da sitzt und dann halt von die Fingern da so rauszufressen, aus die Hände. Sie können sehr schnell Walnüsse und Haselnüsse zum Beispiel knacken. Das haben sie sehr geschickt. Und sie fressen Samen von bis zu 100 Fichtenzapfen pro Tag. So, sind 100 Fichtenzapfen und dann holen sie die Samen raus. Ich weiß auch von mir daheim, sie fressen auch gerne die Kerne von Marillen, von unreifen Marillen, das ist ganz lustig. Also halt, wir haben dann dafür weniger Marillen, aber...
Marillen.
Genau, das sind so Marillendieb ist das. Sie legen Wintervorräte an, das kennt man von Eichhörnchen, die vergraben sie oder sie stecken sie in Rindenspalten, in Astgabeln. Und wichtig, also sie merken sie das nicht alles, weil sie vergraben oder sie verstecken wirklich viel, sondern es ist der Geruchssinn sehr wichtig fürs Wiederfinden. In Nadelwäldern wird nichts versteckt, weil es eigentlich immer genug dann Zapfen gibt, die es eigentlich im Winter auch dann fressen können. Was sind die Feinde von einem Eichhörnchen, glaubst du?
Marder. Genau. Marder und Vögel. Also da auch wieder wahrscheinlich Uhu. Und Eulen und... wahrscheinlich auch noch Dachs.
Ja, der eher weniger, weil der nicht so gut klettert. Also, der nicht
also ja, klettert. Aber wenn sie am Boden langsam was also am Boden herumspazieren.
Genau. Also eben der Baumarder, der ist nachtaktiv und überrascht, wenn sie im Nest schlafen. Die Wildkatze, die frisst da am Eichhörnchen. Der Uhu, Habicht, Mäusebussard. Und im Garten ist die Hauskatze der größte Feind.
Mhm.
Eichhörnchen sind nicht gefährdet. So global gesehen, aber regional gibt es durchaus Rückgänge wegen Lebensraumverlust, einfach immer mehr zubaut wird, Bäume wegkommen, Hecken wegkommen und so weiter. Und eben auch beim Igel schon ist eine Fragmentierung des Lebensraums ein großes Problem, also dass es immer so eben auch so Inseln gibt. Wobei Eichhörnchen ein bisschen noch flexibler sind wie die Igel, weil die ja eben durchs Klettern und so einfach auch schneller sind. Und in der Mongolei wird das Eichhörnchen als Pelztier bejagt. Was ein Problem ist, regional, ist das Grauhörnchen, das ist nicht heimisch in Europa. Das hat dort, wo das Grauhörnchen vorkommt, zu dramatischen Bestandsrückgängen des europäischen Eichhörnchens geführt, weil es quasi in Konkurrenz bezüglich Nahrung ist. Die Grauhörnchen finden einfach innere Nahrungsvorräte mit größerer Sicherheit wieder. Und es nutzt außerdem auch noch die Vorräte des heimischen Eichhörnchens. Und was dann auch noch ist, also es gibt also ein Virus, das Parapox-Virus, und die Grauhörnchen sterben nicht dran, können es aber übertragen. Also das sind sozusagen dann Reservoirwirte. Das eurasische Eichhörnchen wird dann eben eingesteckt und das stirbt dann dadurch, wenn es das Virus kriegt. Das Grauhörnchen, das ist nicht ganz so flink und wird dadurch vom Baummarder mehr gejagt. Das heißt, das ist die paradoxe Situation, dass je mehr Baumarter es so gibt, desto besser ist es für das eurasische Eichhörnchen, was irgendwie ein bisschen witzig ist, weil es eben auch die eurasischen Eichhörnchen fressen. Aber eben mehr das Grauhörnchen, also das ist ein wichtiger Faktor dort, wo es eben Grauhörnchen gibt. Das Grauhörnchen ist eingeschleppt worden durch Menschen und ja, eben das ist eben so ein typisches Beispiel, wie halt
der Mensch wieder verkackt hat.
Zum Beispiel, das kann man, so kann man es ausdrücken. Aber wie halt so Arten, die gebietsfremd sind, also dort nicht heimisch sind, von Menschen dort, also woanders hingeschleppt werden, also dort hingeschleppt werden und sie dann dort behaupten können, weil sie weniger Fressfeinde haben, weil sie weniger die Krankheiten haben und so weiter. Das ist sehr oft, also immer wieder der Fall und wird immer zum größeren Problem. Das eurasische Eichhörnchen wiederum gefährdet in Japan das japanische Eichhörnchen, weil dort das eurasische Eichhörnchen als Haustier gehalten wird. Und das kommt dann natürlich auch dazu, dass das dann rauskommt und quasi wegläuft und dann sie ausbreitet und das japanische Eichhörnchen verdrängt. Also ja, das ist wieder das gleiche Problem, nur halt ist dort andersrum. Dann ist das Eichhörnchen auch noch in der nordischen Mythologie vorkommend, also es spielt auch eine Rolle. Da gibt es nämlich das Eichhörnchen Ratatöskr, das ist die Weltenesche Yggdrasil, quasi der Kern, diese Weltenesche, die verbindet alle Welten miteinander. Und das Eichhörnchen Ratatösk, das läuft immer den Stamm vom Baum, also das von der Weltenesche Yggdrasil, auf und ab und bringt Botschaften vom Adler an den Drachen. Also gibt es einen Adler, der in der Krone sitzt zum Baum, mhm, und den Drachen, der in der Wurzel sitzt zum Baum. Der Drache heißt Nithöck und das Eichhörnchen zu dem da die Nachrichten überbringen zwischen die zwei. Genau. Wichtig für beide Tiere, die wir heute vorgestellt haben, also für das Eichhörnchen und für den Igel, ist, dass sie eben Insekten als Nahrung brauchen, oder das Eichhörnchen das nicht unbedingt braucht, aber auch Insekten frisst. Das heißt, alles, was man macht, damit es mehr Insekten im Garten gibt, ist auch gut für Eichhörnchen und Igel. Und Insekten brauchen eben Totholz, sie brauchen zum Beispiel Feuchtbiotope, weil viele Insektenlarven einfach im Wasser halt groß werden und dann schlüpfen. Sie brauchen ja Blütenblumen, einfach ein vielgestaltigen Garten, weil dort möglichst, also je vielgestaltiger der Garten, desto vielfältiger auch die Insektenwelt und desto mehr Insekten gibt es aber das ganze Jahr über. Naturnahe Gärten mit Hecken, Bäumen und so weiter ist einfach ein wichtiger Faktor. Und eins, was man auch noch berücksichtigen sollte, ist, dass es keine offenen Wasserflächen gibt, wo die gerade Igel und Eichhörnchen ertrinken können. Keine Regentonnen, wo das Eichhörnchen nicht mehr rauskommt. Das wird man irgendwie einen Baumstamm oder irgendwas reinstellen, dass das Eichhörnchen wieder rauskrabbeln kann. Weil sie suchen natürlich nach Wasser, sie wollen ja was trinken. Das heißt, man sollte jetzt nicht Gotterwasser anbieten, aber es sollte eben die Wasserflächen so sein, dass die Tiere wieder raus können. Also eben aus einer Regentonne sollte das Eichhörnchen wieder raus können und auch der Igel wird jetzt in eine Regentonne reinfallen, aber zum Beispiel in einen Teich oder so, sollte es irgendwie die Möglichkeit geben, dass der Igel auch wieder hinaus kann. Was man ein bisschen auch machen soll, ist ein bisschen Geduld haben mit dem Garten, ein bisschen großzügig sein, auch ein bisschen ihn verwildern lassen in manche Bereiche, auch weil das zum einen für die Insekten gut ist und zum anderen zum Beispiel auch gerade für den Igel einfach, wenn der sich im Winter zurückzieht, zum Beispiel in den Laubhaufen oder beim Kompost oder so, dann braucht er einfach so die Ruhe, der darf nicht geweckt werden, weil wenn der Igel aufwacht im Winter, ist es für den wirklich ein Problem. Das war's mit meiner 13. Folge. Das heißt, mit unserer 13. Folge zum Thema Säugetiere im Garten. Und ich habe mir gedacht, wir werden heuer auch immer wieder mal so Tierporträts machen, wo wir einfach so Tiere im Garten vorstellen und einfach dann wieder erklären, wie es denen geht so, was die brauchen im Garten und wie man einfach mit gewissen Maßnahmen einfach diese Tiere schützen kann. Also konkret diese Tiere, weil allgemein hört es in Episode 6 und 7.
Wie immer könnt ihr uns gerne eure Fragen und sonstigen Wünsche, Vorschläge für Folgen oder was euch interessiert, wie Eichhörnchen in eurem Dialekt hast, könnt ihr uns gerne auf Facebook oder Instagram schreiben. Und ja, dann war's das schon wieder. Und wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Hoffentlich in 2 Wochen wieder. Dann danke fürs Zuhören und schönen Tag und bis tschüss. Bald.
Tschüss. Im Winter wird die Hellfarbe dunkler, das heißt, da können auch dann so grauen Töne.
Ich habe gerade Hellfarbe gesagt.
Also, im Winter wird die Hellfarbe.